Hallo, willkommen zu Ostgrün, dem Podcast mit Grünen aus Ostdeutschland, mit Paula Pirotta, Bundestagsabgeordneter und mir, Jürgen Kasek, Stadtrat in Leipzig.
Hallo. Und das Thema, hallo Jürgen, das Thema heute ist, was machen die Anti-AfD-Demos eigentlich mit uns, unserer politischen Kultur und was verändern sie an der Stimmungslage im Osten vor drei so wahnsinnig wichtigen Landtagswahlen im Herbst in Brandenburg, Thüringen und Sachsen? Jürgen, wir haben jetzt ein paar Wochen der Anti-AfD-Demos hinter uns, die größer sind, die vielfältiger sind, die mehr Menschen auf die Straße bringen als alles, was wir bislang in diesem Land erlebt haben seit 1989. Was hast du für ein Gefühl, was machen die mit der Politik hier, was machen die mit der Stimmung vor den Landtagswahlen?
Ist total gut. Drei kurze Thesen. These Nummer eins ist das Gefühl, wir sind nicht alleine, wir sind tatsächlich mehr, was gerade vielen Menschen im ländlichen Raum total gut tut, weil sie wirklich den Eindruck haben, dass sie nicht alleine sind. These Nummer zwei, die AfD hat gerade echt Angst. Das merkt man zum Teil auch. Und These Nummer drei, das hat auch Auswirkungen auf die politische Stimmungslage im Land, denn die Presse hat auf einmal angefangen, anders zu schreiben. Also auf einmal wird da sehr viel genauer drüber berichtet. Also es tut sich was.
Ja, und das Spannende ist, dass wir ja auch in ostdeutschen Mittelstädten und ich würde sogar sagen Kleinstädten plötzlich Demos sehen, wo bislang vielleicht einmal im Jahr eine Demo war, wo dann aber die Gegendemonstrantinnen und Gegendemonstranten vor allen Dingen aus großen Städten kamen. Das ändert sich jetzt gerade, das muss sich auch allein deswegen ändern, weil zeitgleich auch in den großen Städten Demos sind. Was hast denn du für ein Gefühl in Ostdeutschland, welcher Typ Mensch da gerade zum ersten Mal auf die Straße geht?
Ich glaube, wenn sich das anguckt, du hast so diejenigen, die politisch schon generell interessiert waren, die sagen, das kann so nicht weitergehen, also die sich wirklich Sorgen machen. Und dann hast du eine Reihe von Leuten dabei, die glaube ich, zum allerersten Mal auf eine Demonstration gehen, weil die wirklich, die treibt eine Angst auf die Straße, weil die inzwischen sehen, was mit der AfD, was mit dem Rechtsextremismus tatsächlich droht. Und diese Angst treibt sie tatsächlich auf die Straße. Und das ist ein ganz interessantes Erlebnis, dass, wenn du anguckst, wer geht da gerade auf die Straße, das heißt von jungen linken Aktivisten, die quasi immer schon da waren und das gemacht haben, über Altlinke, die ganz lange nicht mehr da waren, bis wirklich die breite bürgerliche Mitte, die sagt, wir sind vielleicht auch nicht zufrieden, wie es gerade läuft und wir sehen auch Probleme, aber das, was da passiert, ist keine Alternative. Und das ist eigentlich sehr ermutigend gerade.
Ich würde ja natürlich in allen Punkten zustimmen. Ich würde noch was ergänzen. Ich würde sagen, dass man auch im Bundestag sehr, sehr schnell einen Effekt gesehen hat, nämlich insbesondere, dass die CDU sich wieder viel stärker von der AfD abgegrenzt hat, als das vorher der Fall war, weil sie auch gesehen hat, wie viele Menschen das mobilisiert. Das heißt, das scheint auch was sehr Mehrheitsfähiges in diesem Land zu sein und die CDU möchte dann am Ende doch immer da sein, wo die Mehrheitsfähigkeit ist. Und das war schon sehr spannend, den Friedrich Merz im Bundestag zu erleben. In der Sitzungswoche im Januar, wo tatsächlich es so war, dass er sich extrem stark die Hälfte seiner Redezeit von der AfD abgegrenzt hat. Das ist der gleiche Mensch, der noch ein halbes Jahr vorher in seinem Sommerinterview keine klare Brandmauer mehr zur AfD in den kommunalen Parlamenten ziehen wollte. Und das ist schon bemerkenswert. Und das ist der Verdienst dieser Demonstrierenden.
Genau. Politiker sind ja abhängig von Stimmungslagen auf der Straße und der Eindruck, wie entwickelt sich das gerade und in dem Moment, wo man den klaren Eindruck hat, dass tatsächlich die große Mehrheit in diesem Land das nicht will, sondern da eine klare Grenze befürwortet, dreht sich das natürlich und bekommt viel mehr Aufmerksamkeit und das Ergebnis ist, glaube ich, auch, wenn dir die ersten Umfragen tatsächlich anguckst, dann verliert die AfD deutlich und zwar nicht etwa, weil es jetzt auf einmal die nächste Populistenpartei mit dem Bündnis Sarah Zahnknecht gibt, sondern weil die frisst oder kannibalisiert eigentlich nur die Linke, sondern weil die AfD tatsächlich verliert. Ich meine, die Ampelparteien gewinnen davon nicht, ist aber erstmal egal, die AfD verliert. Und die haben auch gerade Panik, wenn dir anguckst, was jetzt gerade mit dem einen AfD-Landtagsabgeordneten passiert, den sie...
Hier in Sachsen mit dem.
Genau, in Sachsen. Das kann man ja erläutern. Der war im Bundesschiedsgericht der AfD und hat im Bundesschiedsgericht der AfD Gesetze angewendet, die nicht mehr ganz so aktuell sind. So Nürnberger Rassegesetze, wo drin steht, Jüdinnen und Juden können kein deutscher Staatsbürger sein, ist, glaube ich, nicht mehr so up to date. Hat er an einigen Teilen der AfD überlebt. Offensichtlich.
Bis jetzt. Und was jetzt passiert?
Obwohl das eigentlich eine interne Entscheidung der AfD ist, haben die das quasi groß gemacht, haben Pressemitteilung gemacht, haben gesagt, Parteiausschlussverfahren eingeleitet, wo der Eindruck ist, die machen das auf einmal, um sich so abzugrenzen und zu sagen, ne, das sind wir nicht.
Also
das
ist mein Eindruck. Wir sehr stark davon ausgehen müssen, dass insbesondere in bestimmten Landesverbänden schon sehr viel Material da ist für potenzielle Verbotsverfahren. Was für mich so der nächste Punkt wäre, auch diese ganze Debatte um Verbotsverfahren und aber auch ein bisschen mildere Alternativen zu Verbotsverfahren, was Parteienfinanzierung, Verbot einzelner Landesverbände und so weiter angeht. Diese ganze Debatte hat unglaublich an Fahrt aufgenommen. Und man kann jetzt offen drüber reden. Niemand sagt mir, redet da bloß nicht drüber. Was auch in linken Parteien vor 2 Monaten noch so war. Also da gab es ja extrem viele, die das Thema nicht mal anfassen wollten. Und auch das ist durch die Demos, glaube ich, endgültig vorbei.
Ich glaube, ich sehe das tatsächlich auch so, weil der Punkt so ein bisschen ist, vorher hatte man tatsächlich ganz viel Angst nach dem Motto, dann gewinnen die trotzdem und
die sind zu groß.
Man beschränkt es, das ist wieder so ein Triggerpunkt, dann fühlen die sich wieder als Opfer und das will ich verhindern, wo ich tatsächlich sagen muss, ich kann mich doch nicht die ganze Zeit beschränken und sagen, naja, wir dürfen die nicht so hart angreifen, weil dann zivilisieren die sich als Opfer und deswegen machen wir kein Parteiverbot und all das, was eine wehrhafte Demokratie ausmacht, das zieht ich eigentlich gar nicht, weil ich eigentlich so ein bisschen Angst davor habe, wo ich sagen muss, es ist doch kein Umgang. Und dann mit der aus meiner Sicht wirklich irrsinnigen Behauptung, ich denke mir dann immer, liest die CDU die eigenen Gutachten der Konrad-Adenauer-Stiftung nicht? Die Konrad-Adenauer-Stiftung...
Ich lese auch nicht alle Gutachten der Böll-Stiftung.
Muss man ja auch nicht. Die Konrad-Adenauer-Stiftung, deswegen zitiere ich die so gerne, haben Ende der 10er-Jahre gibt es ein Gutachten zur Entwicklung des europäischen Rechtspopulismus und wer mit dem umgehen kann und haben die detailliert geschrieben, dass die weder die Übernahme der Themen noch indem die Sprache übernimmst tatsächlich dazu führen, dass die am Ende kleiner werden. Das schreibt die Konrad-Adenauer-Stiftung, das sagen nicht irgendwelche Linke. Das sagt die Parteistiftung der CDU. Und deswegen verstehe ich nicht, warum Merz, der nicht konservativ, sondern im Prinzip so...
verletzt ist. Er ist verletzt. Seit 20 Jahren. Das ist der Grund.
Problem, eine fragile Männlichkeit der Politik. Warum?
Ich wollte jetzt gerade, ich habe hier diesen Sticker mir gegriffen, weil... eigentlich ist das gerade ein Moment, wo auch in Ostdeutschland, gerade auch vor diesen Landtagswahlen, alle zusammenrutschen würden, gerade auch die linken Parteien, die ja im Osten nirgendwo so eine richtig krasse Mehrheit haben, außer bis vor 5 Jahren in Thüringen.
Ja.
Und trotzdem gibt es gerade, selbst in dieser Situation, Themen, die auch linke Bewegungen spalten, auch in Ostdeutschland gerade. Und ein Thema ist zum Beispiel der Krieg in Gaza. Und also das habe ich jetzt mal als Beispiel mitgebracht hier. Das ist so ein Sticker. Der klebt irgendwie seit dieser Woche im Leipziger Süden. Und da wird darauf aufgerufen, bestimmte Leipziger progressive Clubs zu boykottieren, weil sie nicht genug an der Seite der Palästinenserinnen und Palästinenser stehen würden. Also dieser ganze Konflikt ist ja schon was, was die Linke gerade spaltet, was auch Fridays for Future, glaube ich, massiv in Misskredit gebracht hat. Und ein anderer Punkt ist ja diese ganze Bewegung um Wagenknecht, die ja dem linken Lager einfach nochmal Leute deutlich wegnimmt, weil sie quasi jetzt mit so einem Links-Rechts-Angebot, mit einem quasi migrationsfeindlichen pseudosozialen Angebot auch nochmal Wählerinnen und Wähler aus linken Parteien abzieht. Und das ist ja die Frage, welcher dieser Kräfte ist am Ende stärker, das, was uns gerade zusammenbringt oder das, was uns gerade spaltet?
Bei Bündnis Sahra Wagenknecht würde ich vorsichtig widersprechen, weil die Kräfte, die jetzt Sahra Wagenknecht oder damit liebäugeln, die zu wählen, wenn du das Programm anguckst, also das, wenn man es Programm nennen kann, ist sozialpolitisch schon eher links, also Umverteilung, gesellschaftspolitisch aber äußerst konservativ. Das sind quasi Alt-SED-Mitglieder, die immer schon treu an der Seite der SED waren, die würden auch Wagenknecht wählen, weil die wollen ganz klar geordnete Verhältnisse, die wollen keine Fremdarbeiter, wie es dort heißt, sondern die wollen ganz klar, dass es geordnet ist und dass die Reichen nicht zu viel haben.
Das geordnet in Anführungszeichen.
Genau, deswegen ist das gesellschaftspolitisch, ist Wagenknecht also schon anschlussfähig tatsächlich von CDU bis AfD, die fühlen sich da auch gut aufgehoben, plus Umverteilung.
Aber sie ist halt eher nicht eine Kraft, mit der man gut koalieren kann als SPD oder als Grüne oder als CDU.
Ist klassisch.
Und damit macht sie natürlich auch für die ostdeutschen Landtagswahlen wieder potenziell eine demokratische Mehrheitsbildung gegen Demokratiefeinde schwerer. Das ist ja der Punkt.
Allerdings, und das ist die andere Perspektive, kannst du natürlich auch sagen, weil du ein Parteienverbot möglicherweise der AfD gar nicht so schnell kriegst.
Auf keinen Fall so schnell
kriegst. Führt, und das aus guten Gründen. Und man aus meiner Sicht viel zu zögerlich ist, um die Maßnahmen, die unterhalb schon möglich sind, zu ziehen, führt gegebenenfalls eine... also Partei BSW, die antreten könnte dazu, dass sie der AfD die 3-5% abnimmt.
Das haben wir ja lange gehofft, aber alle Umfragen, die wir jetzt haben, sprechen halt nicht dafür, dass das passiert. Sie sprechen dafür, dass sie der linken Wähler abnimmt. Wir sehen aktuell noch nicht, dass sie der AfD Wähler abnimmt. Wir konnten jetzt leider bei der Berliner Wiederholungswahl diesen Effekt noch nicht einschätzen, weil da das BSW noch nicht angetreten ist. Aber gibt es vielleicht, wenn wir jetzt nochmal auf diese Berliner Wiederholungswahl schauen vom letzten Wochenende, gibt es da Punkte, wo du sagen würdest, das sind so ein paar Lehren, das war jetzt so der erste Stimmungstest 2024 vor diesen vielen Kommunalwahlen, Europawahl und Landtagswahlen. Gibt es da Punkte raus, wo du sagen würdest, die sind für uns relevante Infos für unsere Wahlkämpfe hier in Ostdeutschland in diesem Jahr?
Ich gehe nochmal einen Schritt zurück und setze an einer anderen Stelle an. Überrascht war ich bei der Berlin-Wahl tatsächlich, was die Presse im Ergebnis zum Teil draus gemacht hat. Also angefangen von Ampelparteien verlieren. Ich sagen muss, also ich habe mir die Wahlergebnisse angeguckt. Also im Vergleich zu der gefühlt sehr stark negativen Stimmungslage ist richtig, haben die im Schnitt verloren, aber erstens sehr unterschiedlich und zweitens nicht besonders doll. Also wo du sagen musst, also wo ist da eigentlich die große Botschaft an der Stelle, was offensichtlich dazu führt, dass es, also wenn du das jetzt in grünen Perspektive sagst, offensichtlich eine gewachsene Kernwählerschaft gibt, die aktivierbar ist. Also die
bei einer insgesamt brutal schlechten Wahlbeteiligung, weil es einfach die jetzt schon zweite Wiederholungswahl in dem Winter war in Berlin, wo du auch langsam dir an den Kopf greifst, warum du schon wieder wählen musst. Unsere Wählerinnen und Wähler anscheinend immer noch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, zur Wahlurne zu gehen, als die von anderen Parteien. Ne? Und da waren wir uns ja nicht sicher, ob das mit den ganzen Ampeleffekten weiter so der Fall ist. Und das scheint weiter der Fall zu sein. Plus, wir sehen eventuell auch so einen Effekt, da kann man sich drüber streiten, ob man das an dieser Wiederholungswahl wirklich festmachen kann. Aber es wäre nach Bayern jetzt der zweite Fall, dass quasi wir Grüne als das ultimative Gegenteil zur AfD, eben wenn die Menschen Angst haben vor der AfD, auch stärker dazu tendieren, das ultimative Gegenteil der AfD zu wählen. Und das sind wir.
Genau, wobei man das, glaube ich, nochmal sauber einordnen kann. Das absolute kulturelle Gegenstück zur AfD sind die Grünen, aber der Hauptfeind der AfD, und da ist bei vielen, glaube ich, ein Missverständnis, sind nicht die Grünen, weil es gibt keine Überschneidung in dem Wählerpotenzial. Der Hauptfeind der AfD, und das unterschätzt übrigens die CDU, ist die CDU. Also jemand wie Maximilian Kahr, der Spitzenkandidat der AfD zur Europawahl, der ein sehr starkes Herz für Diktatoren der ganzen Welt hat, inklusive der Taliban, was man auch mal so betonen kann, das hat er ja in Schnellroda auch erklärt, der hat ja deutlich gesagt, im Prinzip die Zielstellung der AfD ist die Zersetzung der CDU. Die Zerstörung der CDU, also das sind zwei Teile zerfällt.
Und Rezo gemeinsam, die Zerstörung der CDU.
Genau, aber beiden mit einer unterschiedlichen Motivation. Also,
ich glaube nicht nur einer.
Also Rezo kann das sachlich auch begründen, warum. Maximilian Kahr hat einfach den Anspruch tatsächlich von Macht.
Ja.
Die Wählerstimmen, die er noch mitnehmen kann, quasi sich einverleiben und den Rest, den übrig bleibt, einfach zerstören.
Und auch deswegen ist es gut, dass die CDU jetzt über diese Demos und den Effekt, die Demos auf sie als CDU haben, sich jetzt wieder stärker abgrenzt. Und auch so Stimmen wie Laschet, der hatte ja jetzt diesen riesengroßen, viral gegangenen Redeauftritt, auch wieder stärker werden. Und das ist, glaube ich, extrem gut. Weil wir stehen ja als linke Parteien immer so ansatzweise, also ein bisschen hilflos neben den Konservativen, weil wir wissen, am Ende entscheiden die Konservativen allein, ob die AfD an die Macht kommt in der Koalition oder nicht. Weil wenn sie koalieren, dann koalieren sie mit der CDU, nicht mit uns. Und das haben wir einfach nicht in der Hand
allein. Deswegen ist das so ein Punkt, der gerade mir als Linker bei den Grünen echt schwer fällt einzugestehen. Wenn ich diese Auseinandersetzung mit dem aufziehenden Faschismus und dem völkischen Nationalismus tatsächlich führen will und wenn ich diese Auseinandersetzung am Ende gewinnen will, dann kann ich 50.000 Mal die CDU kritisieren und das muss ich tatsächlich auch, aber diese Auseinandersetzung gewinnen wir entweder gemeinsam oder wir werden diese Auseinandersetzung nicht gewinnen. Und ja, und dazu gehört eben auch, sich einzugestehen, wenn ich die bürgerliche Mitte auf diesen Demonstrationen will, dann gehört die CDU bei aller notwendigen und berechtigten Kritik trotzdem dazu. Und ehrlich, das
fällt selbst die sächsische CDU, selbst die Thüringer CDU.
Das fällt mir echt nicht leicht, weil ich auch gesagt habe, da gibt es so bestimmte Leute, ich will die einfach nicht auf der Demo sehen, wo ich sagen muss, was die gesagt haben und so weiter. In dem Moment, wo klar ist, sie können diese Grenze nach rechts trotzdem glaubwürdig ziehen und die heißt eben nicht, wir ziehen die nicht nur taktisch, nach dem Motto, mal gucken, wie es dann nach der nächsten Wahl aussieht, dann kann ich ja sagen, naja, wir müssen ja jetzt irgendwie miteinander zusammenarbeiten, dann muss ich trotzdem irgendein Verhalten zu denen finden. Das ist der Unterschied. Zu der AfD muss ich kein Verhalten finden. Die AfD ist nicht der politische Mitbewerber, sie ist auch nicht der politische Gegner. Die AfD ist tatsächlich, das muss man leider so deutlich sagen, die AfD ist der Feind jedes Linken und auch jedes Demokraten in diesem Land
eigentlich. Und das weiß man eigentlich auch spätestens seitdem durchgeknallte Rechtsextreme CDU-Landräte in diesem Land abgeknallt haben. Und das weiß man auch, wenn man auf die 30er und 40er Jahre in diesem Land im letzten Jahrhundert schaut. Konservative sind am Ende genauso dran.
Übrigens, das Spannende war auch da der kurze Ausflug in die Geschichte. Sachsen im Kernland der Sozialdemokratie.
Früher Kernland der Sozialdemokratie, jetzt 3% Land der Sozialdemokratie.
Der Deutsche Arbeiterverein, Vorgänger von der SPD, gegründet wurde. Und jetzt das Interessante ist, der Aufstieg des Nationalsozialismus wird ja immer sehr stark auf Bayern geguckt. Marsch auf München und so weiter. Sachsen fällt da ein bisschen runter. In Sachsen ist aber schon deutlich vor 33 gekippt, schon bei den Reichstagswahlen 1829. Das war lange vor der Weltwirtschaftskrise und dem Schwarzen Freitag hat die NSDAP...
Du hast gerade 1829 gesagt.
1929, ja. Genau. 1929 haben die in Sachsen schon mal deutlich zugelegt.
Das fact-checken wir natürlich nochmal, bevor wir es ausstrahlen.
Könnt ihr gerne machen, ist aber tatsächlich so.
Okay, und also jetzt nochmal zusammenfassend, was haben wir in den letzten Wochen gelernt für die Landtagswahlen im Herbst in Ostdeutschland? Die CDU ist immer noch auslenkbar, auch in die richtige Richtung.
In Sachsen habe ich manchmal Zweifel, gerade wenn du dir jetzt den Bürgermeister von Freiberg anguckst, der erstmal zusammen mit dem Botschafter von Russland, glaube ich, war es. Oder
gut, aber der ist ja immer schon aufgefallen mit durchgeknallten Auslandsreisen.
Da hast du aber im Ostsächsischen hast du da einige auch CDU-Landräte, die ein bisschen...
Aber du musst es anders sehen, Jürgen, Vor 2 Jahren ist noch der sächsische Ministerpräsident zu Putin gereist. Jetzt reist nur noch der Freiburger Bürgermeister. Ja. Das heißt, nächstes Jahr reist wahrscheinlich der Stadtbezirksbeirat und dann übernächstes Jahr niemand mehr.
Ich glaube, inzwischen ist bei einigen CDUlern auch der Groschen gefallen, dass Putin tatsächlich, also Russland oder Putin, ein Problem sein könnte. Deswegen machen die es nicht mehr. Ja, man kann mit denen zusammenarbeiten. Ich glaube, 2 Aspekte zeigen sich. Es kommt in dem jetzt aufziehenden Wahlkampf sehr stark darauf an, das eigene Potenzial abzurufen, zu motivieren und vor allen Dingen, das hat übrigens auch die letzte, Landratswahl in Thüringen gezeigt. Für die 2. Runde einer Landratswahl war die Wahlbeteiligung extrem hoch. Das zeigt, dass sich ganz viele Nichtwähler tatsächlich auch vor dem Hintergrund eines möglichen Wahlsiegs einer erkennbar rechtsextremen Partei motivieren lassen, doch zu sagen, ich bin zwar nicht zufrieden, aber das ist für mich noch lange kein Grund, alles in die Tonnen zu treten. Und ich glaube, bevor man die ganze Zeit darüber spricht, wo es den AfD-Wählern irgendwo wehtut und die ganze Zeit beachtet, euch viel besser finden, viel stärker die Nichtwählerinnen und Nichtwähler mal einen Fokus zu nehmen und zu fragen, was brauchen die eigentlich? Also wo fehlt's? Bei denen kann man denen ein Angebot machen. Wie motiviere ich die eigentlich, dass die sich an der Demokratie beteiligen?
Und das, was jetzt auch alle Parteien stärker machen, nachdem wir das jahrelang nicht gemacht haben. Jahrelang hieß es AfD totschweigen, um sie nicht größer zu machen, als sie sind. Und jetzt sind wir an dem Punkt, sie sind so groß, wir reden jetzt drüber, wir sagen, für was sie sind. Wir sagen, sie wollen, dass Alleinerziehende ein schwereres Leben haben. Wir sagen, sie wollen, dass die Sozialversicherungen deutlich unattraktiver werden für viele Menschen. Und sie sind zum Beispiel dafür, dass Deutschland aus der Europäischen Union potenziell austritt, etc. Das sind alles extrem schwierige Punkte und wir müssen jetzt einfach auch über diese inhaltlichen Punkte der AfD reden.
Der Punkt ist...
Letzter Punkt?
Der Punkt ist tatsächlich die inhaltlichen Punkte und das kann man ja komplett erklären, weil ich immer sage, ich beziehe mich da auf konservative Leute, also ja, das Handelsblatt zum Beispiel.
Konservative Leute, das Handelsblatt.
Also das ganze Umfeld davon, die Wirtschaftsverbände sagen unisono durch die Bank, wenn das, was die AfD machen würde, wenn die ihre Forderungen umsetzen würden, dann kannst du die deutsche Wirtschaft komplett zumachen. Das, was die im Sozialpolitischen wollen, ist eine Katastrophe für prekäre Menschen, für Alleinerziehende.
Auch das, was die europapolitisch wollen.
Europapolitisch, ist der blanke Wahnsinn. Dann kommen natürlich den eingefleischten AfD-Wähler, denen sind Inhalte ohnehin egal. Die wählen auch die AfD nicht wegen der Inhalte, wegen der Auseinandersetzung damit, sondern wegen der Vorstellung, dass die anderen sind als die anderen.
Die krasseste Forderung aus AfD-Kreisen der letzten Wochen war aus meiner Sicht, junge Frauen im gebärfähigen Alter sollen zur Eizellproduktion.
Das habe ich,
das ist halt auch gesundheitsgefährdend.
Ich habe das gelesen, die Begründung war ja, gesunde deutsche Männer, ne, wieder die verpflichtende Wehrdienst oder wenigstens Wehrersatzdienst und die deutsche Frau muss auch etwas für den Erhalt des deutschen Staates tun und die soll quasi untersucht werden, ob die gesunde Eizellen hat.
Um die deutsche Eizelle.
Die Reproduktion des deutschen Volkes sicherzustellen. Und ich dachte,
also romantisch sind sie nicht. Und in dem Sinne hoffe ich, dass keine einzige Frau in Sachsen dieses Jahr AfD wählt. Ist noch ein bisschen ein Weg, aber das wäre doch schon mal ein Ziel.
Vielleicht tatsächlich mehr Romantik. Mehr Romantik, weil letztes Mal hatten wir Politik in der Beziehungskrise. Diesmal ändern wir mit einem Aufruf für mehr Romantik und deswegen weniger
AfD. Nee, für ein Minimum an Romantik darfst du nicht AfD wählen, weil genau. Mit AfD ist einfach alles vorbei in diesem Land.
Wäre ein schönes Leben.
Auch die Romantik.
Genau.
Wer ein schönes Leben will, wählt nicht AfD. Darauf können wir uns einigen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.